Mein Name ist Wolfgang Lautermann. Ich arbeite an der FH Joanneum in Graz, an der Fachhochschule. Und unser Thema in der nächsten Stunde lautet DNS, Domain Name System mit Band 9. Was habe ich vor? Zuerst Name Service. Grundlagen und Geschichte. Wie ist das Ganze entstanden? Wie funktioniert das ungefähr? Es funktioniert hierarchisch. Ich werde auf die hierarchische Struktur eingehen. Und anschließend kommen wir zu der Software, die ich besprechen will. Das ist der Bindname Server Version 9, also die aktuelle Version. Wie installiert man das? Wie konfiguriert man das? In den Details, was steht in Zonendateien drin? Ein kleines Real-World-Beispiel. Wie schaut sowas wirklich in der Praxis aus? Das ist die umgekehrte Auflösung. Ich kenne eine IP-Adresse und möchte einen Namen haben. Und am Schluss ein Kapitel Sonstiges. Wofür wird das System noch verwendet? Was ist das Name Service? Das Name Service oder Domain Name Service ist an und für sich, ja, wir sind im Dreck Datenbanken, eine weltweit verteilte Datenbank, die Rechnernamen, IP-Adressen zuordnet und umgekehrt. Es ist weltweit verteilt. Es ist dezentral, es ist nicht ein zentraler Datenbankserver vorhanden. Die Zuordnung, Rechnernamen, IP-Adressen, ja, ursprünglich diente es einfach als Erleichterung für Menschen. Es ist einfach einfacher zu merken, ein aussagekräftiger Name als eine IPv4 oder inzwischen noch viel schlimmer eine IPv6-Adresse. Heutzutage ist das sehr oft einfach ein Marketingwerkzeug. www.meinetollefirma.com, ja, klingt besser als 129.27.irgendetwas.irgendetwas anderes. Gut, und zunehmend wird DNS, das DNS-System für andere Einsatzzwecke verwendet. Ich werde zwei Beispiele dafür bringen. Wie ist das Ganze entstanden? Ein Teil davon hat jeder noch auf seinem Rechner, sofern Linux oder ein anderes Unix draufläuft, das nennt sich etc-hosts. Das ist an und für sich eine kleine Datenbank. Ja, IP-Adressen werden Namen zugeordnet. Wenn in etc-hosts ein Name drin steht, steht dahinter die IP-Adresse und umgekehrt. Und man kann über den Namen kann man den Rechner ansprechen. So hat das ganze Ding auch angefangen, als das Internet angefangen hat. Die IP-Adressen sind unhandlich und man hat irgendwo eine Liste zusammengeschrieben und wenn ein neuer Rechner ins Internet dazugekommen ist, ja, wurde jemand angemeldet, angerufen, wie auch immer, bitte schreib meinen neuen Rechner in diese Liste rein. Das geht bei 10 Rechnern, das geht bei 20, bei 100 Rechnern. Irgendwann wird das sehr unhandlich. Es wird deswegen sehr unhandlich, ja, erstmal ist jemand ständig mit Updates beschäftigt und zweitens, von diesem zentralen Rechner müssen alle Leute täglich, stündlich oder wöchentlich, je nachdem, die komplette Datei runterladen, was seinerzeit halt Bandbreite gekostet hat. Und da hat nicht jeder einen Breitbandanschluss gehabt, sondern ja, es waren Modemanschlüsse oder noch weniger üblich. Ergo, was macht man? Man überlegt sich etwas. Man überlegt sich das DNS-System, das Domain-Name-System, ein verteiltes System, wo man nicht eine zentrale Datei hat, sondern man das Ganze auf mehrere Rechner verteilt. 1983 hat das Ganze angefangen, mit dem ersten Name-Server, Jeeves. Etwas später ist Bind entstanden. Inzwischen sind wir bei Bind 942 vom ISC, Internet Systems oder Software Konsortium oder wie sie jetzt auch immer heißen. Wie ist das aufgebaut? Ja, an und für sich kennen es die meisten Leute. Wir starten irgendwo ganz oben bei einer ja, Wurzel, bei einem Root. Dann gibt es die Top-Level-Domains. Man kennt com.net.org. Inzwischen gibt es auch neue, Aero, Museum, etc. Es kommen häufig neue dazu. Und dann gibt es diese Länderdomains, AT für Österreich, DE für Deutschland. unterhalb von AT, ich komme aus Österreich, ich hoffe, ich bin einigermaßen verständlich, trotz eines möglichen Dialekts, gibt es dann weitere Domains. Second-Level-Domains, zum Beispiel fhjoneum.at, das ist da, wo ich arbeite, das ist eine Fachhochschule, und das wird an für sich delegiert. Das heißt, die fhjoneum kann unterhalb von fhjoneum.at machen, was sie will, kann neue Rechner, kann neue Namen einrichten, ohne es an eine zentrale Stelle weitermelden zu müssen. Ebenso, es gibt in Österreich gibt es das AC für das akademische Netz, wo Universitäten eingeordnet sind, TU Wien, Uni Wien. Es gibt Brief.at, das ist relativ interessant für Privatpersonen. Da kann man kostenlos, ja, für nicht kommerziellen Gebrauch Domains bekommen. Zum Beispiel datamannbrief.at. Wer ist zuständig? Zuständig, naja, für die Top-Level-Domain ist die ICANN. Die legt fest, wer bekommt die welche Top-Level-Domains existieren. Die betreibt 13 Root-Name-Server und die delegiert. Die delegiert zum Beispiel jetzt an NIC.at oder die DENIC, die Länderverwaltung an die entsprechende Organisation und hat mit allem, was darunter vorkommt, eigentlich nichts mehr zu tun. Für AT werden die Domains von der österreichischen Registry verwaltet, NIC.at oder DENIC.de für die deutsche Top-Level-Domain. Und die sorgt dafür, dass wenn jemand eine Second-Level-Domain unter AT oder unter DE hat oder haben will, dass die registriert wird. ICANN hat damit nichts mehr zu tun. Brief.at habe ich kurz erwähnt, kann unter www.nicbrief.at für Privatpersonen registriert werden. fhjoneum.at hat eben mein Arbeitgeber registriert, linuxtage.de, das Individual Network Chemnitz, um darunter eben die Webseite der Chemnitzer Linuxtage zu machen. In der Regel wird aus Gründen der Ausfallsicherheit werden mehrere Nameserver gefordert. Für die Root-Zone, haben wir schon gesagt, gibt es 13 Nameserver, die sind weltweit verteilt. Für die AT-Zone, also Österreich, gibt es 9 Nameserver, auch ziemlich weltweit verteilt. Für Second-Level-Zonen werden an und für sich mindestens 2 Nameserver gefordert, ein Master-Server, ein Slave-Server. Die Arbeit hat man eigentlich nur auf einem. Man konfiguriert das und der Slave übernimmt das automatisch. Das schützt du von Nichterreichbarkeit durch Ausfall eines Nameservers. Das schützt nicht vor Nichterreichbarkeit durch Konfigurationsfehler. Wie schaut das aus? Ich frage nach den Nameservern für Österreich, host-dns, also Typ Nameserver, von der Zone AT und bekommen raus, 3 stehen auf der Uni Wien. Naja, und der Rest ist irgendwo verteilt. SSSNL, NIC.at, na, das könnte irgendwo in den Niederlanden stehen. US1 ist möglicherweise ein Server in den USA, UK, ja, United Kingdom, Japan möglicherweise. Die Namen sind an für sich frei zu vergeben, aber man kann schätzen, wo die Server liegen. Linuxtage.at hat in diesem Fall 3 Server eingesetzt. 2 sind wirklich erforderlich, sie haben einen mehr. Und das sind die ich hier aufgelistet habe. Wie betreibt man so einen Nameserver selber? Das ist an für sich das Hauptthema, das wir besprechen wollen. Wenn man eine Domain registrieren will, kann man entweder das den Provider machen lassen. Aber warum eigentlich? Man kann es auch selber machen. Man braucht 2 Server. Root-Server, V-Server gibt es überall zu sehr günstigen Preisen zu haben. Und man kann das die Konfiguration selber machen. Es geht relativ einfach. Man nimmt sich die aktuelle Version, kann die downloaden. Das ist Open Source Software. Configure, make install ist der Standardweg, um das aus dem Source zu kompilieren. Das ist der übliche GNU. Mit den GNU Autotools. Oder, ja, RPM, YAST, apt-get, package-get. Jeder weiß, welches Package-Management-System Er verwendet am eigenen Rechner, ja, und kann es hoffentlich auch bedienen. Installiert werden nach seinem Mac Install eben die Server-Software, nimmt diverse Client-Tools, Dokumentation jede Menge, Libraries, Include-Files, Admin-Tools. Das ist wirklich ein sehr umfangreiches Paket. Was kann man machen mit dem Ding? Man kann entweder einen Caching-Only-Name-Server haben, der ist nicht für irgendetwas, eine Zone, zum Beispiel Linux, AG.de etc. zuständig, sondern der speichert nur Informationen von anderen Seiten zwischen, um gegebenenfalls Kunden Anfragen zu beantworten. Das ist ein Caching-Name-Server. Man kann einen Authoritative, einen wirklich zuständigen Name-Server betreiben als Master. Also das ist wirklich der Haupt-Name-Server als Slave, der dient als Ausfall, zur Ausfallsicherheit, übernimmt in der Regel automatisch die Daten vom Master-Server. Also es gibt noch die dritte Möglichkeit, einen Stealth-Server, einen versteckten Name-Server zu betreiben. Ja, der könnte auch der Haupt-Name-Server sein, aber scheint nicht offiziell auf. Ja, das ganze Konzept nennt sich Security by Obscurity. Wie wird das konfiguriert? Es gibt eine globale Konfigurationsdatei, in der Regel etcname.conf. Es gibt weitere Zonendateien, eine pro Zone, also sofern wir wirklich für eigene Zonen, für eigene Domains den eigenen Nameserver betreiben. Es gibt möglicherweise noch weitere Dateien, die inkludiert werden können. Gewisse Schlüssel etc. Ich komme später noch dazu. Woraus besteht die name.conf, die Hauptkonfigurationsdatei? Naja, aus globalen Optionen, gegebenenfalls einer Serverliste, ja, Schlüssel etc., Zugriffsberechtigungen und eben einer Zonenliste, einer Liste mit den Zonen, die ich verwalte, und die sind in der Regel in den eigenen Dateien abgesperrt. Wie schaut das aus? Ein Beispiel. Die name.conf, ja, wir sind bei den generellen Optionen, Options. In welchem Directory soll das ganze Ding stattfinden? Wo stehen gegebenenfalls weitere Informationen? Wo darf Bind arbeiten? Gegebenenfalls Forwarders, welche Nameserver soll er weiterfragen? Vom Hauptprovider zum Beispiel. Dann Informationen über die Root-Nameserver. Die muss man sich entweder vom Internet downloaden. Hier habe ich auch die IP-Adresse angegeben. Vielleicht existiert das Nameservice ja noch nicht. Dann kann man das über diese IP-Adresse downloaden. Erzeugt eine Datei, name.root. Die kann irgendwie heißen. Ich habe sie name.root genannt. Und das wäre an und für sich die Hauptkonfiguration. Und anschließend ein Beispiel einer anderen Zone. Das ist eine Reverse-Mapping-Zone in diesem Fall. Also ich schließe von einer IP-Adresse auf einen Namen. Ich komme später noch dazu, wie das genau ausschaut. In diesem Fall, ja, für Localhost. Das ist an und für sich das Wichtigste. Was steht jetzt wirklich in den Zonendateien drin, die wir schreiben müssen für die eigenen Zonen? Es stehen Ressource-Records drin. Das sind Angaben, zum Beispiel die einer einem Namen eine IP-Adresse zuordnen. Das ist das, was wir hauptsächlich machen wollen. Das sieht folgendermaßen aus. Erst habe ich einen Owner-Name, wirklich den Namen, den ich definieren will, www.manedomain.com, eine TTL, eine Time to Live. Ja, das ist, wie lang darf das ganze Ding in anderen Servern gespeichert werden. Jetzt dieser eine Ressource-Record. Das kommt relativ häufig vor. Es gibt eine Klasse. Es gibt Internet. Ja klar, das wissen wir alle. Das ist ja auch das, was da fast immer stehen wird. Es gibt noch zwei andere Klassen. CH, ChaosNet und Hesiod. Für zwei Projekte vom MIT brauchen wir nicht. Ich erwähne sie nur der Vollständigkeit halber. Wird in der Regel nicht gebraucht. Die Klasse ist eigentlich fast immer Internet. Und es gibt einen Rekordtyp. Das ist einerseits das fast komplizierteste, SOA, der kommt auf der nächsten Seite, der State of Authority, ergo, wer ist für eine Zone zuständig, da werden gewisse Werte für diese Zone definiert. Es gibt Nameserver Records, NS, was sind die zuständigen Nameserver für diese Zone? Eben, für Linux-Tage habe ich vorhin drei aufgelistet, linuxtage.de, da sind die definiert. Es gibt die A-Records, das ist die Hauptaufgabe der Zuweisung eines Namens zu einer A-Adresse, zu einer IP-Adresse. Das wird mit den A-Records gemacht. Es gibt spezielle Records für MX, Mail Exchanger. Wer soll für die E-Mail zuständig sein? Es gibt die umgekehrte Zuordnung, eine IP-Adresse, wird ein Name zugeordnet. Und gegebenenfalls anschließend noch weitere Ressourcedaten, R-Data, weitere Daten, die halt vom Rekordtyp abhängen. Ja, das sind jetzt 5 Records als Beispiele. Es gibt wesentlich mehr. Es gibt jetzt 33 Rekordtypen im Administrationsmanual drin. Das dürften einigermaßen die wichtigsten sein. Ein paar weitere werden hinten noch erwähnt. Aber damit kommt man schon mal ganz recht weit. Ja, wie schaut so eine Zonendatei aus? Jetzt für Localhost relativ einfach. Schaut nicht einfach aus. Es schaut relativ chaotisch aus. Wir haben erst einmal eine globale TTL definiert. Ein Time to Live, in diesem Fall für, ich glaube, ein Tag ist das. Oder eine Woche. Die Anzahl der Sekunden, jedenfalls, die das die Default Time to Live sein soll. Anschließend kommt der SOA-Rekord. Ja, der besteht aus, erst einmal die Zone wird durch den Klammeraffen abgekürzt, dann Klasse, Internet haben wir gesagt, ist immer IN. Dann der Rekordtyp, SOA, State of Authority. Und anschließend die R-Data, die weiteren Daten, die zu dem Rekord gehören. In diesem Fall ist das der primäre Nameserver, Localhost, der Admin des Nameservers, root at localhost, in Klammeraffen darf man nicht verwenden, der dient schon vorne als Abkürzung, ergo ersetzt man in Klammeraffen durch einen Punkt, root at localhost, anschließend eine Seriennummer, da ändert sich beim Localhost ändert sich das Ding nicht, das bleibt immer 1. Ja, eine Refresh Time, Retry Time, Expire Time, ein Negative Cache Time to Live. Das sind 4 verschiedene Zeiten, angegeben in Sekunden, die angeben. Ja, wie häufig holt sich der Slave Name Server, den wir definiert haben, die Daten vom Haupt Name Server? Retry. Wenn es nicht funktioniert hat, was machen wir dann? Wir warten eine gewisse Zeit und probieren es anschließend noch einmal. Ist die zweite Zeit, die zu definieren ist. Expire. Irgendwann einmal wird der Slave Name Server sagen, ja, der Hauptserver ist schon so lange gestorben und die Daten können fast nicht mehr übereinstimmen. Ich gebe gar keine Daten mehr raus, das ist besser als falsche Daten rausgeben. Ich expire die Zone. Und die Negative Cache TTL, Time to Live, ja, wie lang darf eine Information, dass ein Rekord nicht existiert, von anderen Nameservern gecached werden? Der Nameserver gibt auch die Information aus, wenn ich sage www.2.linuxtage.de existiert nicht zum Beispiel, dann wird das auch gegebenenfalls von sekundären Nameservern gespeichert, von anderen Nameservern gespeichert. Wie lange darf diese Information gespeichert werden, zwischengespeichert werden, gecached werden? Anschließend ein Beispiel eines NS-Records, eines Nameserver-Records. Ja. Klasse IN, Typ NS. Der Nameserver heißt Localhost. Und anschließend wieder das mit dem Klammer auf und abgekürzt. Die Klasse IN, Internet. Es ist ein Adressrekord und was machen wir? Wir weisen der ursprünglichen Zone Loch hast, weisen wir die Adresse 127.001 zu, wie ist bekannt. Das ist der eigene Rechner. Das wäre eine relativ einfache Zone. So, noch einmal den SOA-Rekord ganz kurz durchbesprochen, was das ich vorhin schon erwähnt habe. Der Name, die Time to Live ist optional, die habe ich im vorhergehenden Beispiel weggelassen, weil ich einen Default-Wert, gehe nochmal zurück, einen Default-Wert definiert habe von 604.800 Sekunden. Müsste eine Woche sein, glaube ich. Eben, die Klasse, üblicherweise Internet, immer Internet. Der Rekordtyp, SOA in dem Fall, ja, der primäre Nameserver. Die Mailadresse des Verantwortlichen für diese Zone. Die vier Z-Werte, die ich besprochen habe, und eine Seriennummer. Die wird üblicherweise, im vorhergehenden Beispiel war es nicht so, weil Localhost ändert sich nicht. Seriennummer ist 1 und ändert sich nie. Wird üblicherweise in dem Format JMMTT und dann NN definiert. Ja, die aktuelle Jahreszahl, Monat, zweistellig, Tag, zweistellig und die aktuelle Änderung an diesem Tag. Der Adressrekord schaut wesentlich einfacher aus. Ja, ich habe hier unten das Ding aufgelistet, www.example.com. Dann kommt die Time to Live, in diesem Fall eine Stunde, 3600 Sekunden. Klasse Internet, ändert sich nicht. Der Typ ist ein Adressrekord. Und was machen wir mit den Ressourcedaten? Wir weisen eine IP-Adresse zu, in dem Fall 192.0.2.1 hat www.example.com. Das 3600 könnte ich weglassen, das wäre optional. Was kann man damit machen? Man kann nicht nur einen Adressrekord anlegen, man kann mehrere anlegen. Man kann damit relativ einfach eine Lastverteilung erreichen. Bei der Frage nach dem Adressrekord wird ein Nameserver in abwechselnder Reihenfolge die Einträge zurückgeben. Und ja, damit kann man zum Beispiel auf einen Namen auf drei Adressen, auf drei physikalische Rechner aufteilen und eine relativ einfache Lastverteilung machen. Gut, einmal ist da der erste Rechner zuständig, einmal der zweite, einmal der dritte. Ja?
Der erste wird aber als erstes dann belastet oder überlastet. Oder
bitte?
Die Zugriffe jetzt passieren die von oben nach unten dann? Oder weil es ist ja so, sonst würde ja nur die einzige belastet werden ständig, weil die als erstes nachgefragt wird.
Nein, es werden immer auf die Frage, wer ist www.example.com, werden immer alle drei Records zurückgeliefert in der Antwort. Allerdings in wechselnder Reihenfolge. In zufälliger Reihenfolge. Und in der Regel wird der Client nur die erste Antwort nehmen und die zweite und dritte wegschmeißen. Die wird er ignorieren. Und dadurch kann wirklich eine Lastverteilung, das kann man mal überprüfen, das wird wirklich in wechselnder Reihenfolge zurückgeliefert. Das funktioniert wirklich so. Ansonsten wäre es ja keine Lastverteilung. Also. Anschließend die Definition der Nameserver, die schon ähnlich aus wie die Adressrekords. Time to live ist wieder optional, habe ich hier mit 1800 Sekunden angegeben. In den Beispielen unten Klasse, Internet, NS. Wir definieren Nameserver-Records, ist auch konstant. Und wer ist zuständig? Es ist zuständig NS1-Provider.com und NS2-Provider.com für die Domäne example.com. Es müssen Namen angegeben werden. Diese Namen müssen anschließend später durch noch mit A-Records auf IP-Adressen definiert werden, weil eigentlich brauche ich die Information über eine IP-Adresse, wer zuständig ist. Aber im Nameserver-Records müssen Namen drinstehen. Anschließend wird der Client eine zweite Abfrage machen, wird nach dem A-Record für NS1-Provider.com fragen und dann bekommt er die IP-Adresse zugewiesen, die er fragen kann, um die Auskunft zu erhalten, wer jetzt wirklich zuständig ist dafür. Wir kommen zu dem Ding, das ich am Anfang erwähnt habe, die den hierarchischen Aufbau. Da habe ich gesagt, für die Top-Level-Zone ist ICANN zuständig und was macht ICANN? ICANN delegiert die Top-Level-Domain DE Deutschland an die DENIC. DENIC.de. Und wie machen sie das? Sie machen das, indem sie zwei spezielle oder mehrere spezielle Nameserver-Records anlegen. Sie sagen, für eine Subdomain ist zum Beispiel ein anderer Provider zuständig. NS1-Provider.com, Provider2.com, NS2-Provider2.com. Damit ist für alles, was unterhalb dieser Subdomain aufscheint, also www.subdomain.example.com, irgendwas.subdomain.example.com, da wird nicht mehr der ursprüngliche Provider für die Zone example.com gefragt, die habe ich da vorhin definiert, dass wir eigentlich NS1-Provider.com und NS2-Provider.com, sondern der zweite Provider, Provider 2. Damit kann die Hierarchie, die ich am Anfang erwähnt habe, einfach durch Delegation, durch Nameserver-Einträge wirklich weiter verteilt werden. Und DENIC wird dann sagen, für linuxtage.de, für linuxtage.de sind dann die Nameserver der Chemnitzer Linuxtage relevant und macht einfach drei solche Einträge. Linuxtage.de, INNS, die drei Nameserver, die ich zu Beginn erwähnt habe. Das Problem ist mit den Namen. Da geht's ja noch. Wir nehmen die Nameserver der FH Ioneum. Das sind Dallas FH Ioneum.at und Denver FH Ioneum.at, wie man mit einem Host-Kommando einfach nachfragen kann. Wie finden wir die IP-Adresse raus? Ja, wir fragen die Nameserver von FH Ioneum. Das sind Dallas FH Ioneum.at und Denver FH Ioneum.at. Und um deren IP-Adresse zu erfragen, ja, da fragen wir die Nameserver der FH Ioneum, Dallas und Denver FH Ioneum.at. Es ist ein ziemliches Ringelspiel, weil wir müssen Namen eintragen, wir können keine IP-Adresse im NS-Record eintragen. Wie lösen wir das Problem? Wir lösen das Problem mit einem Glue-Record. Der A-Record, jetzt für zum Beispiel Dallas FH Ioneum.at, ist zusätzlich in einer Zone weiter oben noch zusätzlich eingetragen. Da würde er eigentlich nicht hingehören, weil zuständig für alles, was unterhalb von FH Ioneum ist, ist die FH Ioneum. Aber er muss eingetragen werden, weil sonst werden wir den Link, die Verbindung nicht finden. Das ist ein Glue-Record, der muss eingetragen werden, um die Verbindung wirklich herstellen zu können. Was gibt es noch? Es gibt noch CNAMEs, das sind an für sich sowas wie Aliases.
CNAMEs, www,
oder www.example.com. Wieder eine Time to Live, optional, eine Klasse, Internet.
Und CNAME ist auf Server.example.com.
Ist an für sich dasselbe wie ein ARIC, wie ein
Und anschließend wird Server.example.com aufgelöst, um wirklich die IP-Adresse zu erfahren.
Entschuldigung. Ich rate von CNAMEs eher ab. Sie verursachen hier und da Schwierigkeiten. Erstmal, sie dürfen nicht mit anderen Record-Typen gleichzeitig existieren, was zum Beispiel bei anderen, bei A-Records geht. Und sie sind als Mail-Exchanger offiziell nicht zugelassen. Manchmal sieht man, welche eingetragen. Manche Mail-Server ignorieren das. Ja, manche anderen ignorieren es nicht. Es ist eher eine nicht so gute Erfindung, sagen wir mal so. Es gibt auch für Hello World, es gibt Text Records, TXT. Ja, wieder, vorhin könnte ich einen Namen definieren, IN, TXT. Gegebenenfalls nur eine Time to Live, die habe ich hier weggelassen. Und ein frei definierbarer Text, Hello World. Das wird zum Beispiel verwendet für SPF, Sender Policy Framework. Das soll dafür sorgen, dass, naja, manche Leute haben es als Spam-Vermeidungserfindung publiziert, ist es nicht. Es sorgt an und für sich dafür, dass die Domain festlegen kann, von welchen IP-Adressen aus Mails von dieser Domain versendet werden dürfen. In diesem Fall V, also Version ist SPF1, die IPv4-Adresse, 1234567878 und sonst minus all und sonst niemand darf Mails versenden. Es hat als Spam-Vermeidung nicht wirklich funktioniert, weil die Spammer waren die ersten, die diese SPF-Records angelegt hatten. Naja, es ist an und für sich eine nette Idee, aber es hat vor allem mit Spam-Vermeidung nichts zu tun. Und es hat auch gewisse Nachteile. Man kann zum Beispiel Mails nicht mehr vernünftig weiterleiten an andere Domains, weil auf einmal kommt die Mail von einem anderen Rechner her. Ja, es war nicht gedacht, sagen wir mal so. Was gibt es noch? Es gibt die Domain, die Definition der Mail-Server, ähnlich wie NS-Records etc., die Definition der Name-Server. Kann man den Mail-Server definieren? Es kann durchaus mehrere geben. Ich habe hier zum Beispiel im Beispiel 2 genommen. Es gibt eine Priorität zusätzlich. Mail-Example.com und Mail-Backup-Domain.com sind die Mail-Server für diese Domain. Die fiktive Domain Example.com, wieder mit einer Time to Live, einer Klasse und was definieren wir? Den MX-Record. Kann man auch weglassen, wenn kein MX-Record vorhanden ist, wird einfach versucht, den Adress-Record zu bestimmen. Wenn ich an Mail-Example.com eine Mail schicke, gustav@example.com, wird versucht, diese IP-Adresse aufzulösen. Wenn das geht, wird direkt an diese IP-Adresse was zustellen probiert. Wie schaut das aus? Ich habe als Real-World-Example, ich bin nicht der Hostmaster von linuxtage.de, aber ich habe versucht, über Abfragen rauszufinden, was wirklich da in der Zone drin steht. Ich habe möglicherweise nicht alle Records rausgefunden, klar, aber wie müsste das Ding ungefähr ausschauen? Was müsste der Hostmaster von linuxtage.at machen? Er muss am Master-Server sagen, ja, ich bin der Master-Server von linuxtage.de. In welcher Datei speichern wir das ganze Ding ab?
Hier in einem Unterdirektory.
Und Notify.js, das ist die neuere Variante, dass der Master-Server, wenn sich etwas ändert, den Slave-Server sofort verständigt. Am Slave-Server, also in diesem Fall gibt es 2 Slave-Server,
muss man
sagen, ich bin der Slave-Server für diese Zone. Wo speichere ich das ab? Und wer ist der Master-Server? Das war's. Am Slave-Server ist nicht mehr zu tun. Da muss man diese 4 Zeilen in das Konfigurationsfeld reinschreiben. Name-Server neu starten. Es gibt dann auch ein Administrationstool, da kommen wir später noch dazu. Und am Slave-Server ist man fertig. Der Slave-Server ist wirklich sehr einfach zu konfigurieren. Der Master-Server an und für sich auch. Man muss den Zoneneintrag schreiben und man muss die Zone wirklich definieren. Was steht in der Zone drin? In der Zone steht ungefähr sowas drin. Origin, also wir definieren linuxtage.de. Was wird dann passieren? Da habe ich nur www hingeschrieben. Und der Origin wird dann noch dazugefügt. Das heißt www.linuxtage.de oder oben chemnitzer.linuxtage.de. Das kann ich eben abkürzen. Dann kommt der SOA-Record, Start of Authority. In diesem Fall sind die Time to Live wirklich explizit immer angegeben. Dann steht drin, der primäre Nameserver wäre easy.inchemnitz.de. Der zuständige Admin ist Postmaster wird durch einen Punkt ersetzt, also @linuxtage.de. Eine Serial Number, eine Seriennummer, die ist in dem üblichen Format definiert. Es sieht so aus, als wäre im Jahr 2006, am 19.01. Zum letzten Mal was geändert worden und an diesem Tag gab es 11 Änderungen. Vermutlich macht der Admin es sich einfach und schreibt dann für immer am Schluss, es erhöht die Seriennummer um 1 und schreibt nicht das übliche Datumsformat hin. nehme ich an. Anschließend die Zeiten Refresh, Retry, Expire, Negative Cache, Time to Live. Ich habe hier ein Beispiel hingeschrieben. Bein versteht es auch, nicht nur die Anzahl der Sekunden, das war früher. Inzwischen kann man auch wirklich hinschreiben 3H, 3 Hours, 3 Stunden. Oder 31D, 6H, 31 Days, 6 Hours. Also man kann das Ding wirklich abkürzen. Anschließend kommt die Definition der Nameserver. Sie haben 3 Nameserver, die habe ich in der, am Anfang der ersten Folien genannt. Sie haben 2 Mail-Server mit Priorität 10 und 100. Üblicherweise wird Mailhost 1 zuerst kontaktiert, wenn der nicht erreichbar ist.
Und man sieht ja auch an der Folie, dass die unterschiedliche Reihenfolge, weil du hast das wahrscheinlich ja geschrieben, wie du es bekommen hast, Robert NS3, NS1 und Robert NS2, weil in der Config steht schon in der richtigen Reihenfolge drin, erst NS1, dann NS2 und dann NS3.
Ja, ich hab die mit Host-Type-NS, -DNS, habe ich mir die Nameserver rausgesucht. Die kommen in einer zufälligen Reihenfolge daher, so wie auch die Adressrecords in einer zufälligen Reihenfolge daherkommen würden für eine Lastverteilung. Und das habe ich abgefragt und in das Real-World-Example reingeschrieben. Dann habe ich noch mir gedacht, na, es wird einen Adressrecord nur für Linux-Tage.de geben. Das ist der, wovon kein Name steht.
Der erste, 8400, 88, 198, 147,
212. Wenn man nur linuxtage.de eintippt,
wird diese IP angesprochen. Für chemnitzer.linuxtage.de wird die zweite IP-Adresse angesprochen, die ich hier unten eingetragen habe.
Und für www.linuxtage.de wird wieder die erste
IP-Adresse angesprochen.
Das ist, bekommt man an für sich, bekommt jeder raus, indem man einfach mit dem Host-Kommando die Daten abfragt. Das ist an und für sich allgemein verfügbar. Es könnten darunter natürlich noch andere Namen vorkommen. Es könnten zum Beispiel andere Städte etc. irgendwo .linuxtage.de oder irgendeine Test-Webseiten etc. darunter existieren. Es könnten Sachen delegiert sein an andere Nameserver, weiß ich alles nicht. Ich habe jetzt einfach nur das, was ich weiß, dass es gibt. Es gibt chemnitzer.linuxtage.de. Ich kann die Nameserver abfragen, ich kann den
SOA-Rekord abfragen,
ich kann den MX-Rekord abfragen. Das habe ich hier als fiktives Beispiel hingeschrieben. Ich bin nicht der Hostmaster, der Admin der Domain linuxtage.de. Aber einfach, dass man sieht, wie sowas eben auf den Chemnitzer Linux-Tagen aussieht.
Das passt schon. Es gibt Domains, wo das World Wide Web nicht erforderlich ist. Wann liegt denn das dann?
Ja, das ist genau der,
das da,
der drittletzte Eintrag von unten. Das ist bei linuxtage.de auch der Fall.
Origin, also da würde linuxtage.de dazu erfinden. Nichts. Ja, .linuxtage.de, das wird auf diese IP-Adresse
88, 198, 147, 212, da wird diese IP-Adresse gefragt. Das www, das ist an und für sich ja ein Marketing-Gag, das ist an und für sich total überflüssig. Also man kann das Ding auch www mit w-e-w-e-w-e hinschreiben, geht auch. Also das ist üblicherweise wird erwartet unter www.domain.com oder .de ist der Webserver einer Firma etc. zu finden. Es ist eigentlich überhaupt nicht erforderlich.
Nur für Rekordsdinge
interessant. Ja.
Wichtig ist auch der Punkt, der steht oder nicht steht.
Ja.
Einträgen. Das klassische Fehler, wenn man einen Punkt an der richtigen oder an der falschen Stelle setzt.
Ja. Hier habe ich eben zum Beispiel keinen Punkt geschrieben. Chemnitzer, kein Punkt. Das heißt, es wird der Origin, den ich oben festgeschrieben geschrieben habe, dazugefügt.
Ich kann da unten auch schreiben
chemnitzer.linuxtage.de, Punkt. Wenn ich den weglasse,
definiere ich chemnitzer.linuxtage.de.
www.linuxtage.de, wenn ich den Punkt unten am Schluss vergesse. Was fällt auch noch auf, wenn man sich die Domain anschaut? Im SOA-Rekord steht als primärer Nameserver easy.inchemnitz.de drin. Das ist unten nicht definiert. Das ist an für sich ein Konfigurationsfehler. Voriges Jahr gab es noch andere Nameserver und da war dieser noch dabei. Die haben den Nameserver gewechselt und offensichtlich den SOA-Rekord nicht richtig angepasst. Es ist so, haben wir eine Kreide da? Ah ja. Irgendwo schreibe ich das. Ja, ich habe den, mach mal das. Okay. Wenn ich unten schreibe www, kein Punkt, dann wird der Origin, den ich definiert habe, linuxtage.de, ich glaube, da habe ich einen Punkt geschrieben, ja, dazu erfunden. www, kein Punkt, .linuxtage.de. Wenn ich so einen Origin definiert habe, wenn ich kann www.linuxtage.de. Punkt. Das würde bedeuten, das ist abgeschlossen. Füge das, was ich oben als Origin definiert habe, nicht dazu. Wenn man, was ein häufiger Fehler ist, diesen Punkt vergisst, also www, linuxtage.de, kein Punkt, was wird passieren? Es wird das dann noch angefügt und ich definiere eigentlich die Domain, Punkt. linuxtage.de, Punkt. linuxtage.de. So, wenn ich www.linuxtage.de definieren will, könnte ich eben mit diesem definierten Origin nur www.linuxtage.de ohne Punkt definieren und linuxtage.de würde dazu erfunden werden. Entweder man muss aufpassen, entweder man definiert den Origin oder man muss halt darauf aufpassen, dass man eben die Punkte setzt oder nicht.
Ja? Ja, easy, passt schon, weil da steht unter inchemnitz.de, das ist nicht von Linux-Tage. Ja, easy einfach, da ist aus der inchemnitz.de, da ist nicht unter Domain Linux-Tage.de und dort ist auch definiert.
Nein, er müsste unten bei den drei Nameserver-Records, die drei gültigen Nameserver, da müsste er vorkommen.
Ah, okay.
Gut, was gibt es noch? Es gibt die Reverse-Zuordnung. Bislang haben wir einen Namen gewusst und wollten eine IP-Adresse wissen. Jetzt machen wir es umgekehrt. Wir haben eine IP-Adresse und wollen wissen, was ist das für ein Name. Es wird in der Regel nicht eindeutig sein. Ja. Es wird in der Regel nicht eindeutig sein, weil man kennt das virtuelle Hosting, man hat ein Apache mit 20 verschiedenen Domains drauf, die zeigen alle, sind alle auf derselben IP-Adresse gelagert. Es kann durchaus mehrere Einträge geben, ergo, es ist nicht eindeutig, aber man kann zumindest einen Wert zurückgeben. Das geht mit dem PTR-Rekord, Pointer-Rekord, ja. In diesem Fall rückwärts aufgeschrieben, um das ganze Ding wieder vernünftig delegieren zu können, um die IP-Adresse 10.0.0.1, der IP-Adresse 10.0.0.1, den Namen server1.example.com zuzuweisen, schreibe ich diesen oben genannten Pointer-Record hin. Es gibt eben eine spezielle Zone, inadresse.arpa, die für die Delegation von IPv4-Adressen eingerichtet wurde. Das Ganze funktioniert auch mit
Delegation, ergo ein Provider kauft ein IP-Netz und kann dann die Reverse-Einträge für sein Netz, in diesem Fall 10.0.1, irgendetwas, kann er dann selbst machen am Nameserver ns1.example.com, wenn das so delegiert wurde. Das sind nicht einfach nur in 8-Bit-Grenzen. Ja, das ist entstanden, als es die Klasseneinteilung Klasse A, Klasse B, Klasse C Netze gab. Dynamische Updates, das kennt man noch möglicherweise von irgendwie so dynamischen DNS-Services. Ist an und für sich im Bind eingebaut. Man sagt einfach eine Zone. Jetzt, ich habe die Zone Update 1, example.com genannt, kann abgedatet werden von einer gewissen IP-Adresse. Ich kann von dieser IP-Adresse Daten schicken und da wird die Zone abgedatet. Oder mit einem gewissen Schlüssel, mit einem gewissen Crypto-Key kann die auch abgedatet werden. Da schaut folgendermaßen aus. Es gibt den Befehl ns-update, dann -k-Key-File. Und was mache ich? Ich schicke erst einmal die Information, lösche diesen A-Record, delete diesen A-Record und anschließend ich trage bitte einen neuen A-Record ein. Fertig. Es gibt dann die Gefahr einer Replay-Attacke. Das wird in der Regel dadurch umgangen oder behoben, dass wenn jemand das komplette Paket mitsnifft, das nur eine gewisse Zeit gültig ist und der Client, der das Updates macht und der Server müssen zeitsynchronisiert sein. IPv6, ja, das neue Internetprotokoll, das eine schaut einigermaßen nett aus. Es gibt einen AAA-Rekord, also vier A's hintereinander, wie gehabt, www.example.com. In diesem Fall dürfte ich keinen Origin setzen, weil ansonsten würde der hinzugefügt werden. Diesen wird diese IPv6-Adresse zugewiesen. Die Reverse-Zuordnung sieht man darunter. Also es geht halt nur so. Also es ist ein normaler PTA-Rekord, man hat nichts Neues erfunden und man hat eine 128-Bit-Adresse, ja, und man teilt das in lauter so 4-Bit-Nibbles ein. Mühsam. Ja, das ist in einer Zeile zu schreiben, das Backslash, das gehört eigentlich nicht hin. Also, was ist auch relativ neu, das ist an und für sich ganz interessant, man kann Hostkeys von SSH-Servern im Nameservice ablegen, gibt dann einfach einen Befehl, SSH-Keygen, der gibt die für zum Beispiel die Zone für Host-Example.com, diesen Server, und aus diesem Keyfile generieren wir einen SSH-FB-Rekord. Ein SSH-Server hat in der Regel zwei Records. Die nehmen wir die Zone Example.com auf. Und ja, es wird auch der Nameserver gefragt, ob der gültige Host ist. Üblicherweise, also es ist das DNS-Security ist noch nicht standardmäßig überall implementiert. Es gibt da, ja, 5 Minuten, das passt gerade. Das ist noch nicht standardmäßig überall implementiert, ergo wird man trotzdem gefragt. Ja, ich habe jetzt so ein Beispiel genommen, ssh-root-host-example.com und verwende die Option, verify host-kd-ns. Yes. Gut, er kennt den Host nicht, aber matching host-key-fingerprint found in DNS. Im Nameservice gibt es diesen host-key-fingerprint, wenn ich die Records so eingetragen habe und will ich mich wirklich hinconnecten? Wenn das mit dem Secure DNS einmal implementiert ist, dann funktioniert das auch ohne die Rückfrage. Wenn ich da bei verifyhost-kd-ns is yes hingeschrieben habe. Was gibt es noch? Es gibt noch Generate für mehrere Beispiele. Das ist eine Erweiterung vom Bind 9 Master Zone File. Zu den Slaves, zu anderen Nameservern wird alles einzeln übertragen. Ja. Generate von 1 bis 254, DHCP, Dollar, da fehlt ein IN, da fehlt die Klasse, gebe ich zu. Da fehlt die Klasse, da müsste stehen IN, A, wir definieren den A-Rekord, und
Das wäre äquivalent zu 254 verschiedenen Einträgen. Zur Master-Slave-Kommunikation. Früher gab es, wie gesagt, diese Refresh-P3-Records. Inzwischen gibt es Zone-Transfer. Wenn der Master sich, wenn sich was ändert, wird der Slave automatisch benachrichtigt. Access Control Lists, ich soll fertig gehen, gell? Access Control Lists, man kann das einschränken. Wer darf abfragen? Allow Query, Allow Recursion. Wer darf wirklich rekursiv abfragen? Wer darf komplette Zone Transfers machen? Und Black Hole, wer darf überhaupt nichts machen? Das schreibt man einfach so irgendwie in diese Zone rein. Zone Example kommen, in diesem Fall Allow Query Any. Ja, da darf jeder alles abfragen. Also ein Query machen. Es gibt dann Administrationstools, RDNC, ganz kurz, man kann eben Reload, Refresh, Notify schicken, Reconfig, es wird immer länger die Liste der Optionen, man kann den Nameserver anhalten, den Status abfragen, man könnte so relativ einfach konfigurieren, ich gehe da nur ganz flott drüber. Zum Thema Security ist bei Services, die im Internet stehen, auch relevant. Ja. Man muss jetzt nicht das Root laufen lassen, man muss es als Root starten, weil es auf einen privilegierten Port bindet. Aber anschließend gibt es die Option named-u, User named. Und wenn er die Rechte nicht mehr braucht, wird er das automatisch auf einen unprivilegierten User wechseln. Es gibt die Möglichkeit, einen Change-Root einzurichten, auch mit einer Option -d. Es gibt eben die Zugriffseinschränkungen mittels ACLs, die ich erwähnt habe. Ja, man soll eine aktuelle Bind-Version verwenden. Wer glaubt, dass Bind unsicher ist, man kann einen anderen Nameserver verwenden. Der ist gerade im falschen Vortrag. Tut mir leid. Ja, am Schluss gibt es noch üblicherweise Links. Bind-Homepage, diverse Log-Messages. Wenn man ein Problem hat mit der Konfiguration, findet man da möglicherweise eine Hilfe. RFCs. Es gibt diverse Online-Check-Tools, wo man wirklich online die eigene Zone überprüfen lassen kann. Was habe ich nicht behandelt? Ja, Views, es gibt die Möglichkeit, dass der Nameserver unterschiedliche Antworten liefert, je nachdem, ob er von intern oder extern gefragt wird, Security und DNS wird eigentlich ständig weiterentwickelt. Mal schauen, was sich in der Zukunft ergibt. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Zettel,
Fragen.
Fragen. Ein paar Minuten haben wir Zeit für Fragen.
Ja. Auf welche Weise überträgt denn der Master die Informationen zum Slave? Also ich sag mal in Richtung Sicherheit. Kann denn zum Beispiel so eine Nachricht abgefangen und wiederholt werden?
Ja, normalerweise.
Warte mal, auf welche Art und Weise überträgt der Master die Informationen zum Slave?
Ja, an und für sich läuft das Ganze, wie es ursprünglich definiert worden ist, in der Regel unverschlüsselt. Es gibt in diesem Fall DSIG, was ich bei der Security erwähnt habe. Ah, das ist jeder. Transaction Signatures. Da kann man für die Kommunikation zwischen zwei Hosts ein Shared Secret vereinbaren. Und das würde in diesem Fall zumindest signiert werden. Sodass der Slave wirklich sicher sein kann, dass er vom Master kommt, in der Zwischenzeit nichts verändert worden ist. Und da wird in der Regel auch die aktuelle Zeit reinkodiert. Ergo, man kann es abfangen, man kann es dann sofort wieder schicken, aber nach 5 Minuten ist das abgefangene Paket wertlos. Default 5 Minuten, weil die Zeit reinkodiert worden ist.
Hier war noch eine Frage.
Ja.
Funktioniert das Load Balancing über mehrere Zonendateien?
Natürlich, ja. Also fürs Load Balancing machen wir einfach 3 Adressrekords. Ich habe hier 3 unterschiedliche, gehen wir mal her, 3 unterschiedliche IP-Adressen angegeben, die zufälligerweise direkt hintereinander kommen. Ich kann natürlich ganz andere. Ich kann 3 beliebige oder 10 oder 20 beliebige IP-Adressen angeben. Das war jetzt einfach nachlässig von mir, dass ich 3 hintereinander genommen habe. Aber die können bei komplett verschiedenen Providern stehen, die können auf verschiedenen Kontinenten stehen. Das ist komplett. Ich kann eine beliebige Anzahl an Aria-Cards definieren. 3 habe ich jetzt als Beispiel genommen. Es gehen auch 10 oder 2 oder je nachdem. Und die können überall stehen.
Bei dem Reverse-Mapping haben Sie geschrieben, dass man das idealerweise an diesen 8-Bit-Grenzen ausrichten muss. Gibt es prinzipiell eine Möglichkeit, das auch feingranularer einzurichten? Also zum Beispiel, wenn man als Firma ein 27er Subnetz hat oder so?
Ja, gibt es, aber es ist mühsam. Warte mal, gehen wir nochmal auf die Folie. Ja, wo bin ich? Ja, da. In diesem Fall 1, 0, 10 über die Kreide wieder nehmen. Mit 8-Bit-Adressen ist es einigermaßen, 8-Bit-Grenzen ist einigermaßen klar, wie es funktioniert. Wenn ich zum Beispiel jetzt nur, ich nehme als Beispiel her, 10, 0, 0, Beispiel, ich habe nur 10, 0, 0, 1 und 10, 0, 0, 2. Also nur ein Netz besteht aus zwei Rechnern oder aus 8 Rechnern oder so, bis zum Beispiel Punkt 8 oder so. Das gehört mir. In diesem Fall könnte ich, oder muss ich, wenn ich das wirklich machen will, oder muss mein Provider, der kann dann eintragen, 1.10, 1, 0, 0, 10, ich schreibe da unten weiter, weil da ist die Dings, IN, NS, da, XY. Und anschließend, also einen, ist klar, damit wird diese Reverse-Adresse, danke, diese Reverse-Adresse wird auf den Server xy.com delegiert. Ja, und anschließend kann ich einen zweiten machen. 2.0010 wird delegiert, wieder auf den xy.com. 3 bis 8. Also ich muss die Records wirklich einzeln eintragen. Es ist mühsam. Aber das ist entstanden, als man die eigentlich nur Klasse A, Klasse B, Klasse C Netze geplant hatte und irgendwie eine feinere Granulierung nicht im Auge hatte.
Wahrscheinlich aus den Zeiten, wo noch genügend IP-Adressen existieren.
Ja, natürlich, ja.
Ich würde an der Stelle die öffentliche Fragerunde beenden.